Vis-à-vis.
Jelle Dieriks, seit September in Rheinsberg im Amt, jetzt kurz vor dem Beginn der ersten Saison. Wie sehr sind Sie eigentlich im Ruppiner Land schon zu Hause?
Jetzt schon extrem. Ich darf verraten, dass wir sogar eine kleine Wohnung jetzt haben. Also es ist meine absolute Wahlheimat geworden. Ich fühle mich da auch persönlich zu Hause. Ich habe immer einen Band gehabt mit Brandenburg. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann das auch nicht erklären. Aber jetzt verwurzel ich mich noch tiefer da rein.
In unserer Region kennen wir Sie von den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci. Sie waren an vielen Orten als Konzertveranstalter und Konzertentwickler tätig, zuletzt im belgischen Mechelen. Was kommt in Rheinsberg neu hinzu?
Oh, sehr, sehr viel. Was ich sehr attraktiv fand, ist, dass in Rheinsberg eine besondere Kombi von Sachen zusammenkommt. Also man hat dieses Open Festival, das es gibt seit der Wende und ein sehr großes Renommee hat und verbunden ist mit einem internationalen Gesangswettbewerb für junge Opernsängerinnen. Das war eine brillante Idee von der Stifter Siegfried Mantus damals. Und das ist verbunden mit einer Landesakademie, Bundesakademie und Künstlerhaus und ein Schlosstheater. Und das in diese ganze Ambiente von Rheinsberg. Mein Herz und mein Gehirn hat es gebraucht, um mal zu gucken, können wir ein Musenhof wieder konstruieren, so wie es damals war in Friedrich- und Heinrichszeiten.
Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie als eines Ihrer Vorsätze bezeichnet, viel spazieren gehen und viel mit Menschen vor Ort sprechen. Wir fangen mal mit der Landschaft an. Welche künstlerischen Möglichkeiten drängen sich denn da auf in dieser Landschaft?
Immens viele, wie Sie schon erwähnt haben. Ich hab dieses Vergnügen gehabt, für die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci zu arbeiten. Also ich kenne auch die Parks in Potsdam in Berlin. Und dieses Park von Rheinsberg ist noch eine Perle, die darauf wartet, gezeigt zu werden und bespielt zu werden. Da ist dieser Link mit nicht nur mit Rokoko und der Übergang zu moderneren Zeiten, da ist diese Idee von diesem Park als Brief Richtung höhere Mächte oder andere Mächte. Also man kann extrem viel anhand davon erzählen. Und ich fange an zu verstehen, auch warum auch Friedrich gesagt habe, ich bin hier glücklich gewesen. Diese Landschaft hat etwas, das unsere Seele berührt. Also es zwingt uns auch, etwas langsamer zu gucken und zu spazieren und zu umarmen. Also das ist noch extrem viel möglich.
Also das ist der Park, das ist die Natur drumherum, das sind die Seen und es ist eine Kleinstadt. Was ist es, was eigentlich die Rheinsberger gerne mehr hätten? Was ist eigentlich das, was Sie von den Rheinsbergern locken wollen?
Dieser Akt von Zuhören ist mehr und mehr schwierig geworden in unserer Zeit. Und alles ist so kurzfristig und man verlangt doch manchmal so eine Stimme, die einfach sagt, so ist es, aber so arbeite ich nicht. Und gerade ist Rheinsberg sehr spannend. Man merkt, dass da sehr viele Stimmen durcheinander reden. Und daran mitarbeiten zu können anhand von Kultur und Kunst, um diese Geschichten mitzuerzählen, ist schon sehr spannend. Was ich auch schon gemerkt habe, ist, dass für die Rheinsberger es ganz wichtig ist, dass wir auch draußen sind. Also die sind sehr stolz auf deren Park und Umgebung und für die ist es wirklich selbstverständlich, dass man auch Kunst und Kultur draußen macht. Das finde ich herrlich natürlich und die lassen sich nicht so schnell von den Elementen beeindrucken, habe ich auch schon gemerkt.
Also wenn es regnet oder wenn es sehr heiß ist, ein großes Thema ja heute, wenn man Open-Air-Dinge macht. Ich will das noch mal ein bisschen herauskitzeln, was das zum Beispiel heißen könnte für das Programm, wenn wir merken, wir sind in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierungen, wir haben viele weltweite Verunsicherungen und das bildet sich natürlich auch in einer Stadtgesellschaft ab, aber natürlich auch bei den vielen Touristinnen und Touristen, die kommen. Was sind denn da zum Beispiel in dieser Spielzeit so Akzente, wo Sie sagen, da kommen plötzlich Dinge zusammen, die sich vielleicht vorher nicht angeschaut haben?
Genau, das sind welche. Ich habe natürlich in Schnelltempo arbeiten müssen. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir gehen alle zusammen auf eine ganz große Entdeckungsreise. Und das ist anhand von Heinrich und Wilhelmine. Dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Aber ich möchte in dieser Entdeckungsreise, wie Sie schon sagen, die Sachen miteinander verbinden. Unter anderem diese Keramikkultur, die es gibt in Rheinsberg. Ich habe sehr bewusst für eine Oper eine Regisseurin genommen, die zugleichzeitig Keramikmeisterin ist, die ein Studio hat in Finnland. Die wird auch eine Ausstellung bekommen im Kurt-Tucholsky-Museum. Das ist schon ein anderer Link, die es vorher nicht gab, um auch die Leute zu sagen, ich mag keine Kategorien, ich mag es nicht, dass man sagt, ach, das ist Regisseurin, Dirigent und so weiter. Ich glaube an Menschen und Menschen haben sehr viele Facetten immer. Aber auch diese weibliche Komponente, ich habe sehr bewusst diesen Blick von Wilhelmine genommen, um dieses Heinrich ja anzustarren, sag ich mal. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Wir können vielleicht später noch darüber reden. Das hat sehr viele Facetten.
Lassen Sie uns gleich darüber reden, weil bevor die Menschen jetzt anfangen zu googeln und sagen, Moment, Wilhelmine, ich kenne vielleicht Prinz Heinrich, den Bruder von Friedrich II, der ja eigentlich viel stärker diesen Musenhof entwickelt hat, bis zu seinem Tode Anfang des 19. Jahrhunderts, der ja auch mal im Gespräch war als amerikanischer König oder Präsident, je nachdem. Bei solchen Jubiläen sind ja meistens die Frauen, die auch sehr wichtig sind in Preußen, gehen dann ein bisschen unter. Wie kriegen Sie denn die beiden zusammen? Denn so eine richtig tolle Ehe war das ja nicht.
Genau, wenn ich anfange, also zu Hause darf ich schon nicht mehr reden über Heinrich und Wilhelmine, weil ich sehr freaky in der Materie eingestiegen bin. Also über Heinrich allein kann man schon stundenlang reden. Und es ist wahnsinnig faszinierend für mich dann als Ausländer, um in diese Erinnerungskultur in Deutschland zu sehen, wie dieser Mann bewusst weggesteckt wird und nicht erinnert wird. Das ist sehr faszinierend, dass im Friedrich der Große ja der Humboldt-Uni ganz groß feiert, aber der Humboldt-Uni war das Palast von Prinzen Heinrich und im Heinrichjahr ist da nichts los. Das fasziniert mich extrem, auch viele Leute wissen das nicht mehr, wie Sie schon erwähnt haben, dass er mal im Spiel war als König von Amerika oder als König von Polen, dass er extrem wichtig war als General, dass sehr viele Schlachten von Friedrich, seinem Bruder, nur gewonnen sind, dank seiner Aufmerksamkeit und seiner Brillanz auch. Das ist alles weg, das ist sehr finde ich sehr faszinierend. Und dazu kommt dann noch diese Geschichte von Wilhelmine, seine Ehefrau, die komplett vergessen wird. Der Grund, warum die auch gefeiert werden muss, finde ich, das ist auch ihr 300. Geburtstag jetzt in 2026, ist, weil diese Zwangsheirat, was das war, also sie war tatsächlich verliebt in Heinrich, zumindest am Anfang, bis sie kapiert hat, dass da nichts kommen würde. Aber diese Heirat hat Heinrich ermöglicht, einen Hofstaat zu haben. Sein Bruder Friedrich hat einfach ganz deutlich gesagt, oder sie heiraten, oder da kommt einfach nichts in Rheinsberg. Es ist eine Dame, worüber wir nur fragmentarisch Sachen wissen. Die hat einen großen Impact gehabt auf Heinrich. Die hat einen Blick gehabt auf ihm, die kannte ihn, die hat ihn gesehen und das hat ihn ziemlich genervt und dann am Ende musste dann sogar im linken Flügel vom Palast wohnen und er im rechten Flügel. Aber zum Beispiel Friedrich der Große, die schon schwierige Verhältnisse hatte zu Damen, war immer sehr respektvoll zu ihr. Und statt historisch zu denken, habe ich jetzt im April ein Programm um Herr Stärke Frauen in der Geschichte. Das sind Hildegard von Bingen, die kennen die meisten, aber auch Cassia, die erste byzantinische Komponistin, wessen Namen wir kennen. Und wir gucken das ganze Heinrichjahr Heinrich an aus ihrem Augen. Also wir versuchen einen anderen Blickwinkel.
Ich frage mal zwischendurch, weil wir festgestellt haben, vieles ist bei uns vergessen. Wie sehr ist Rheinsberg eigentlich in der Welt bekannt? Bei den jungen Sängerinnen und Sängern und denen, die da angefangen haben, mit Sicherheit. Aber haben Sie, als Sie in Belgien tätig waren, von Leuten Stirnrunzeln erfahren? Wo soll das denn sein?
Also Rheinsberg ist im Ausland hauptsächlich bekannt dank Tucholsky noch immer. Und das Schloss kennen alle. Aber ich habe jetzt gemerkt, bei unserer 35. Edition von diesem internationale Gesangswettbewerb, wie viel junge Leute von aller Welt, wir hatten jetzt fast 300 Leute, die teilgenommen haben wieder an diesem Wettbewerb, wie diese Renommee wirklich da ist und dass die wissen, da kann eine Karriere starten, da können wir anfangen und da sind wir frei, um Künstlerin zu sein. Und das möchte ich sogar noch mehr, also ich möchte noch viel mehr darauf diesen Fokus haben.
Bei Ihrer Vorstellung im letzten Jahr sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle über Sie, ein Traumkandidat für einen traumhaften Kulturort. Aber Träume sollen ja auch Wirklichkeit werden und dazu braucht es Strukturen, dazu braucht es auch finanzielle Mittel. Ihr Vorgänger Georg Quander hat mal gesagt, ja, alle erwarten immer mehr von Rheinsberg, aber sind die auch bereit dazu, das auch zu unterfüttern? Wie ist denn die Lage im Moment?
Genau, ja, das ist natürlich die Millionen-Dollar-Frage überall in der Welt, aber von diesen Sachen, das sind nie meine Ausgangspunkte gewesen. Für mich ist das immer eine Geschichte, wird sich erzählen, muss sich erzählen und die Mittel werden irgendwie kommen. Ich komme natürlich aus einem anderen Kulturkreis, wo ich sagen darf, dass man mit 1 Euro vielleicht 3 Euro verwirklichen kann. Für mich ist es ganz wichtig in dieser ganzen Diskussion, ist, dass wir wieder deutlich machen müssen, was Freud auch sagt in seinem Brief an Einstein endet, weil die reden über Krieg miteinander und das finde ich ganz wichtig, um das zu erwähnen, auch in allen möglichen Gesprächen jetzt, alles was Kultur fördert, arbeitet gegen den Krieg und das ist zum Beispiel ein Element, was für mich schon viel wichtiger ist, um zu erwähnen, dass wir wieder in der Gesellschaft Gesellschaft eine Position aufnehmen. Die Position ist da, wir haben aber dass die wieder deutlich ist, warum wir da sind. Ich mache den Job schon lange genug in Europa, um zu wissen, träumen, das ist 10% und harte Arbeit ist 90%. Aber ich bin im Gespräch mit allen möglichen Leuten, um dafür zu sorgen, dass es verwirklicht werden kann. Wir haben natürlich große, große Unterstützung vom Land Brandenburg, auch von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung dieses Jahr und vielen anderen Partnern. Das ist ganz toll. Aber für die Zukunft wird es über viel mehr gehen als nur die Kunstwelt.
Wir haben begonnen mit der Frage, sind Sie schon angekommen, sind Sie schon heimisch geworden? Gibt es in oder um Rheinsberg einen speziellen Ort, wo Sie jetzt nicht zum Arbeiten hingehen, sondern um zu träumen?
Das habe ich jetzt noch niemandem erzählt, aber unterwegs nach Rheinsberg oder auf gibt es ein klitzekleines Dorf, das heißt Schürzendorf, nicht Schürzendorf bei Berlin, aber das Dorf Schürzendorf, und da gibt es ein Schlachtfeld aus 1316, und ich finde das so immens lustig, da steht ein Pfeil und da halte ich immer mindestens einmal pro Woche und nehme ein Bild an exakt demselben Ort, wo ein Stückchen Baum, ein bisschen Feld, und ich mache davon jetzt eine Collage, und dann von meinem ersten Jahr, von September 25 bis September 26, mache ich dann diese Collage. Ich weiß nicht warum, aber das ist ein Ort, wo ich einfach dann halte und kurz meditiere.
Dann hoffen wir, dass nicht zu viele Paparazzi dann nebendran stehen und schauen, ob sie älter aussehen oder jünger aussehen nach diesem Jahr. Vielen Dank, Jelle Dieriks, und alles Gute für die erste Saison.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.